Dimensionen.
Ein Kopf ragt aus einer Toilettenschüssel, dreht sich wild im Kreis und sinkt. Berühmte Videospielcharaktere geben in doppelter Geschwindigkeit Unverständliches von sich. KI-generierte Stimmen erzählen in falscher Grammatik, wie sie ihre Katzen streicheln.
I love petting on my cat, I say as I turning on light. Turn out my cat was sitting at other side of the room.
Stark verzerrte Sounds dröhnen die Ohren zu.
That's my house.
Willkommen im Internet. Willkommen in der Welt der Brainrot-Memes.
Oh my God.
Brainrot. Kognitive Erosion im Zeitalter von Social Media. Eine Sendung von Kaspar Ahrens.
2024 wurde der Begriff Brainrot mit über 37.000 Stimmen zum Oxford-Wort des Jahres gewählt. Der Terminus scheidet die Geister. Wo die einen vor einem kognitiven Zerfall durch übermäßigen Social-Media-Konsum warnen, sehen andere einen wieder einmal aufkeimenden Medienpessimismus. Aber was bedeutet Brainrot überhaupt? In Oxford hat man eine Definition parat.
Die vermeintliche Verschlechterung des geistigen oder intellektuellen Zustands einer Person, insbesondere als Ergebnis des übermäßigen Konsums von Inhalten, heute vor allem von Online-Inhalten, die als trivial oder wertlos angesehen werden.
Das englische Wort rot, also so verwest, das passt wunderbar in diesen Rahmen rein. Der Begriff gefällt mir sehr, sehr gut und entspricht ganz eindeutig einer Sichtweise, die ich selber vertrete.
Peter Waller ist Professor für Neurobiologie an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Dem Brainrot-Begriff ist er zwar bislang noch nicht begegnet, kann ihm aber durchaus einiges abgewinnen.
Grundsätzlich ist, glaube ich, an der Stelle zuallererst ein Satz zu sagen, nämlich use it or lose it. Das steht über diesem Brainrot-Konzept, würde ich einmal meinen.
Use it or lose it. Was man nicht nutzt, verliert man. Ähnlich wie Muskeln, die man lange Zeit nicht verwendet hat, würden auch ungenutzte kognitive Fähigkeiten mit der Zeit verhungern, sterben oder eben verfaulen.
Wenn ich also sowas wie Aufmerksamkeit, das ist eine Hirnfunktion, das ist ein Mechanismus im Gehirn, der an verschiedene neuronale Netze gebunden ist und den wir normalerweise sehr gut zum Einsatz bringen können. Wenn ich mich jetzt aber hinsetze und in einer Stunde 137 verschiedene Kurzvideos in mein Hirn reindröhne, dann ist es überfordert. Und es kann einfach tatsächlich drunter leiden.
2024 untersuchte Peter Waller in einer experimentellen Studie, welche Auswirkungen eine intensive Nutzung von Social-Media-Kurzvideos auf das Gehirn hat. Als Methode wählte er das Oddball-Paradigma.
Es geht hier darum, dass man zwei verschiedene Reize hat. Das war im einen Fall ein weißes Dreieck auf schwarzem Hintergrund und im anderen Fall ein weißer Kreis auf schwarzem Hintergrund. Und jetzt zeigen Sie diese zwei Bilder hintereinander an einem Computermonitor.
Insgesamt 29 Personen mit einem Durchschnittsalter von Anfang 20 nahmen an der Studie teil. 15 Regular Users, also normale NutzerInnen, die Social-Media-Kurzvideos weniger als 3 Stunden täglich konsumierten, und 14 Heavy Users, intensive NutzerInnen, die mit solchen Reels mehr als 4 Stunden pro Tag verbrachten.
Der kritische Punkt ist der, deswegen Oddball, da gibt es einen Odd-One unter den Reizen. Ein Reiz wird nicht so häufig gezeigt wie der andere. Sagen wir, eine Reizabfolge könnte also folgendermaßen aussehen: Kreis, 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 Dreieck. Kreis, 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 Dreieck. Das Dreieck kommt selten. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen da und Sie sehen jetzt diese Kreise und Dreiecke, der Kreis kommt häufiger, immer wenn das Dreieck draus, ah, da ist das Dreieck wieder. Jetzt kommt wieder der Kreis, kommt wieder der Kreis, ah, da ist das Dreieck wieder. Also da ist man aufmerksam. In anderen Worten, da werden Aufmerksamkeitszentren angeworfen.
Während die Teilnehmenden diese Reize vor sich auf dem Monitor sehen, erfassen auf der Kopfhaut angebrachte Elektroden die elektrischen Spannungsänderungen im Gehirn mittels Elektroenzephalographie, kurz EEG.
Am Ende kommen mittlere Hirnaktivitätskurven über einen einsekündigen Zeitverlauf hinweg raus. Und so eine Kurve hat Amplituden, also da schlägt es nach oben oder nach unten aus. Sind keine Flat Lines, zumindest hoffentlich, sonst wären die Menschen hirntot. Und es gibt hier in diesem einsekündigen Hirnaktivierungsabschnitt einen Zeitbereich bei circa 300 Millisekunden, wo es in die positive Richtung ausschlägt, die Hirnaktivitätskurve. Und wenn ich jetzt diese zwei Reize vergleiche, den seltenen und den häufigen, dann stelle ich normalerweise fest, dass der seltene Reiz hier eine höhere Hirnaktivitätsamplitude verursacht als der häufige Reiz. Und das haben wir bei den Regular Users auch genauso gefunden.
In anderen Worten, bei jenen Personen, die Social Media Kurzvideos unter 3 Stunden pro Tag konsumierten, konnte Waller eine verstärkte Hirnaktivität feststellen, sobald der abweichende Reiz, also das Dreieck, auf dem Monitor erschien.
Allerdings, und jetzt kommt's, die Testpersonen, die mehr als 5 Stunden täglich diese kurzen Videos sich anschauen, haben neurophysiologisch nachweisbar diese Schaltkreise nicht mehr zur Verfügung. Ihr Hirn schreit nicht mehr auf, ah, da ist das Dreieck wieder, sondern es ist alles flach. Für die wäre es viel zu langweilig, in einem Auto zu sitzen, eine Stunde lang irgendwo hinzufahren und einfach nur die vorbeiziehenden Bäume zu beobachten, sind sie nicht mehr imstande, weil dieses System einfach sofort nach irgendwas fragt. Und neurophysiologisch messbar ist es eben dahingehend, dass ein seltener Reiz überhaupt nichts mehr auslöst. Das ist so, also, ja, da ist er halt wieder. Weil das System schon so verhungert ist in Wahrheit.
Peter Wallers Studie ist ein Hinweis darauf, dass eine erhöhte Nutzung von Social Media Kurzvideos zu einer verringerten Aufmerksamkeit führe. Als Beweis für Brain Rot, also einer nach Oxford Verschlechterung des geistigen oder intellektuellen Zustands als Ergebnis des übermäßigen Konsums trivialer und wertloser Inhalte, ist sie noch unzureichend, wie er selbst eingesteht.
Man könnte hier weitermachen mit verschiedenen Inhalten, eben schauen, ob die Inhalte dieser kurzen Videos eine Rolle spielen oder inwieweit sie eben diese verhungernde Aufmerksamkeit hier beeinträchtigen, ob das inhaltsabhängig ist, dann wann das vielleicht wieder normal ausschauen würde, neurophysiologisch. Ich meine, das menschliche Gehirn ist plastisch. Das heißt, das kann sie wieder richten, so wie der Muskel wieder auftrainierbar ist, sofern eine Verrottungsschwelle nicht überschritten wurde. Und dann sicher auch Altersunterschiede irgendwie vielleicht herausarbeiten.
Dennoch fügen sich die Ergebnisse in eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen der letzten Jahre ein, die kognitive Beeinträchtigungen durch überhöhten Social-Media-Konsum bestätigen. 2023 wertete beispielsweise eine Meta-Analyse der Macquarie University in Sydney 34 Studien aus und kam zu dem Ergebnis, eine erhöhte Bildschirm- und Internetnutzung führt zu messbaren Einbußen in Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis. Weitere Studien aus Oxford, Cambridge oder Harvard berichten von Zusammenhängen zwischen exzessivem Internetkonsum und einem Rückgang der grauen Substanz, insbesondere in jenen Gehirnregionen, die für Impulskontrolle und Entscheidungsfindung zuständig sind. Ähnliche Ergebnisse gibt es für die Verwendung KI-generierter Sprachmodelle. 2025 ließen WissenschaftlerInnen des MIT Media Lab 54 ProbandInnen zwischen 18 und 39 Jahren und aufgeteilt in 3 Gruppen Aufsätze schreiben. Die erste Gruppe schrieb ausschließlich mit ChatGPT. Die zweite mit Hilfe von Google und die dritte arbeitete ohne jegliche Hilfsmittel. Im Vergleich zu den anderen Teilnehmenden erinnerten sich die KI-NutzerInnen schlechter an ihre eigenen Inhalte, konnten sich weniger mit ihren Texten identifizieren und ihre Gehirne wiesen eine verringerte neuronale Vernetzung auf. Stand September 2025 wurde die Studie jedoch noch nicht peer-reviewed, also noch nicht von nicht an der Studie beteiligten Fachleuten beurteilt. Auch für Peter Waller gilt hier wieder, use it or lose it. Was man nicht nutzt, verliert man. Als Universitätsprofessor warnt der Neurobiologe seine Studierenden regelmäßig vor der Nutzung solcher Sprachmodelle.
Das ist ja heutzutage ein Klacks für eine künstliche Intelligenz, 130 Paper abgelodet zu bekommen, mit einem Schriftstück irgendwie das ausspucken zu lassen. Das Problem ist, man hat den Geist ausgelagert. Man hat den Geist outgesourced und ihn nicht selber dafür eingesetzt. Ich finde, der Begriff Brain Rot passt jetzt genau da in diese Gedanken rein. Mein Gehirn wird buchstäblich, ich nehme das wörtlich mit dem Rot, total verhungern, wird verrotten.
Warum richten wir uns stets nach unten, auf unsere stumpfste Wahrnehmung und preisen das als gesunden Menschenverstand? Zuweilen neigen wir dazu, die anderthalb Gescheiten zu den Halbgescheiten zu zählen, weil wir nur ein Drittel ihres Geistes erfassen. Während England sich bemüht, die Kartoffelfäule zu kurieren, wird sich denn niemand bemühen, die Hirnfäule zu heilen, die so viel weiter und verhängnisvoller um sich greift?
Als West- und vor allem Nordeuropa im 19. Jahrhundert durch die Kartoffelfäule mit einer großen Hungersnot konfrontiert war, beanstandete der US-amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau in seinem Buch Walden von 1854 auch einen Rückgang des intellektuellen Standards. Laut Oxford Dictionary ist diese die erste offizielle Verwendung des Begriffs Brain Rot. So alt wie der Begriff sind aber auch die Warnungen älterer Generationen wegen der Mediennutzung der Jüngeren. 1794 schreibt der deutsche Theologe und Historiker Johann Gottfried Woche in seinen vertrauten Briefen über die jetzige abenteuerliche Lesesucht:
Die Lesesucht ist ein törichter, schädlicher Missbrauch einer sonst guten Sache. Ein wirklich großes Übel, das so ansteckend ist wie das gelbe Fieber in Philadelphia. Sie ist die Quelle des sittlichen Verderbens für Kinder und Kindeskinder.
Dass man auch in früheren Medienkulturen gewarnt hat vor einem übertriebenen Medienkonsum, lässt sich sehr gut zeigen am Lesefieber, das Ende des 18. Jahrhunderts die Diskurse von Erwachsenen gegenüber von jungen Erwachsenen und Jugendlichen sehr stark geprägt und beeinflusst hat. Und das war ein moralisierender Diskurs, der davor gewarnt hat, dass Bücher eine Gefahr ausstrahlen, weil sie Leute absorbieren würden, die in diese künstlichen Welten eintauchen würden und dann verlernen würden, ihr bestimmtes angemessenes soziales Verhalten in den Alltag hineinzutragen.
Der Kultur- und Medienwissenschaftler Ramon Reichert erkennt eine Kontinuität in den Kritiken gegenüber neuer Medien. Anderthalb Jahrhunderte nach der Lesesucht schreibt die britische Schriftstellerin Virginia Woolf in ihrem Manifest über das Kino:
Das Auge saugt alles augenblicklich auf und das Gehirn, wohlig gekitzelt, richtet sich ein, dem Geschehen zuzuschauen, ohne sich zum Denken aufzuraffen.
Der gleiche Diskurs begegnet uns dann Jahrhunderte später, wenn es darum geht, dass man warnt, dass jugendliche Zielgruppen dann in Computerspiele eintauchen, dort tagelang verweilen und so weiter und dann auch soziale Fähigkeiten verlieren würden. So sieht man quasi, dass über Jahrhunderte weg so Betroffenheitsdiskurse, Warndiskurse immer wieder aufgenommen werden.
I've contracted brain rot. Auf YouTube filmt sich jemand beim Computerspielen, während er gerade Hirnfäule bei seinen Gegnern auslöst.
That's what happens. When you play Skyrim, you contract brain rot.
Also das Wort Brain Rot in Memes taucht auf Anfang der 2010er Jahre. Damals eigentlich als Referenz auf das Spiel Skyrim, weil es dort sozusagen eine Krankheit gab oder einen Fluch, den du bekommen konntest, der Brain Rot oder auf Deutsch Hirnfäule hieß. Und das sozusagen dann, you have contracted brain rot, wurde sozusagen dann einfach ein Bild, ein Screenshot aus dem Game, der dann über Memes geteilt wurde.
Die Medienwissenschaftlerin Sophie Publik forscht am Weibel-Institut an der Universität für angewandte Kunst Wien zu Meme- und Online-Kulturen.
Und das ist aber, glaube ich, das, was eher nicht mehr damit verbunden wird, sondern halt eben vor allem dieser ganze AI-Slop-Content, der in den letzten Jahren auf Plattformen wie TikTok als kurze Videos sehr populär wurde.
Brainrot ist ein popkultureller Begriff, kein wissenschaftlicher. Studien wie jene von Peter Waller haben die übermäßige Nutzung von Social-Media-Kurzvideos analysiert, sind aber nicht auf die tatsächlichen Inhalte, die eigentlich unter dem Begriff stehen, eingegangen. Denn Brainrot ist in erster Linie ein Internetgenre, das bereits lange existierte, bevor es zum Oxford-Wort des Jahres gekürt wurde. Und dieses Genre erfährt einen stetigen Wandel, hat verschiedene Ausprägungen und Trends hervorgebracht. Aktuell machen sogenannte AI-Slop, auf Deutsch KI-Schlamm-Inhalte, die Runde.
Unter AI-Slop verstehen wir eigentlich so sehr KI-generierte Bilder, die verschiedene Einflüsse miteinander verarbeiten. Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür sind eben die Brainrot Animals, die sozusagen ein Tier mit irgendeinem Objekt, also zum Beispiel ein Krokodil und ein Fighter Jet oder sowas, zu einem Objekt machen. Und durch die Technologie von KI-Bildgeneration sind diese Illustrationen sehr viel einfacher möglich geworden. Und dadurch diese hybriden Wesen entstanden.
In den letzten 2 Jahren sind diese hybriden KI-generierten Wesen auf TikTok unter dem Genrenamen Italian Brain Rot, also italienische Hirnfäule, viral gegangen.
Ich glaube Italien, weil eben die ersten waren italienischen Ursprungs. Und man muss sich das dann vorstellen, eigentlich nur als KI-generiertes Bild, wo dann in dem Video übergelegt wird eine ebenfalls KI-generierte Stimme, die ein paar Sätze über deren Leben erzählt. Ein bekannter Charakter war Ballerina Cappuccina, die eigentlich so eine Kaffeetasse ist, die dann ein bisschen den Körper auch einer Ballerina eben hat.
Ballerina Cappuccina. Mi, 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 mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica, la 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 la. La sua passione è il ballerino Lololo.
Also es ist wirklich wie eine Form von Mythologie, wo diese Wesen dann ganz bestimmte Rollen und Definitionen und Handlungen haben. Und das ist über die Zeit sehr gewachsen und es sind immer wieder neue Wesen hinzugekommen, die dann auch miteinander interagiert haben in den Geschichten und alles Mögliche passiert ist. Und es ist eben ein bisschen so, ja, wie halt eine Serie oder sowas, in denen einfach diese verschiedenen Charaktere miteinander Dinge erleben.
Espressona, Signora, Ballerina Cappuccina, fight! Ballerina Cappuccina wins!
Neu im Netz ist aktuell auch das Genre German Brain Rot, deutsche Hirnfäule.
Nicht schon wieder. Vertikal rotierender Fisch.
Es gibt dann aber auch sehr viele, die zum Beispiel von Sounds abhängen. Gerade auf TikTok funktioniert es ja so, man hat ein Video oder ein Bild und kann dann getrennt davon ein Audio dazufügen. Und diese Audios können eben sehr viral gehen und können sehr viel verschiedene Bildcontents miteinander verknüpfen. Und da gibt es halt sehr viele, die eigentlich mit so Sound spielen, zum Beispiel rückwärts abspielen oder total verzerren oder extrem laut spielen. Eins, das sehr viral gegangen ist, war EFOG, was einfach nur ein Statement von einer Person war, die ein Video gemacht hat, Coffee spelled backwards is EFOG and that's funny. Und das einfach sehr oft geteilt wurde und sehr viel rezipiert wurde. Und dann der Begriff EFOG wiederum ein Eigenleben entwickelt hat als Meme und dann wieder in anderen Videos zitiert wird.
Coffee spelled backwards is EFOG. Which is funny, because until I've had my coffee, I don't give EFOG about anything.
Adrian.
Ich glaube tatsächlich, dass Brainrot hatte so ein bisschen das Pech, da so ein Sündenbock zu werden für eigentlich etwas anderes, nämlich eben die viele Zeit, die wir am Handy verbringen und die anscheinend doch irgendwie sehr viel mehr mit unseren Hirnen auch wahrscheinlich macht, als uns lieb ist.
Sophie Publik sieht im öffentlichen Diskurs eine Vermischung zweier verschiedener Phänomene, die unter dem Brainrot-Begriff subsumiert werden. Auf der einen Seite das Genre einer Internetkultur mit eigenem, für Außenstehende oft unverständlichem Humor. Und auf der anderen Seite das endlose Handyscrollen, unabhängig von seinen Inhalten. Allerdings sind auch endlose Medienangebote historisch per se nichts Neues. Radio und Fernsehen funktionieren ebenfalls mit der Logik eines ständig laufenden Programms, eines ewig dauernden Flows. Der Medienwissenschaftler Ramon Reichert:
Der Unterschied zu allen anderen Medien, die wir im 20. Jahrhundert hatten, Radio, Fernsehen, Kino und vieles andere mehr, ist, dass der Flow personalisiert ist. Das ist der entscheidende Punkt. Er ist personalisiert und er ist radikal fragmentiert. Das heißt, den Flow, den Sie auf TikTok haben, ist genau faktisch auf Ihre Person zugeschnitten.
Wo früher beispielsweise Live-Events über das Fernsehprogramm von vielen Teilen der Bevölkerung gleichzeitig wahrgenommen wurden, können KI-gesteuerte Algorithmen heute ein maßgeschneidertes Programm für jede einzelne Person generieren. Ziel der Anbieter und Social-Media-Plattformen sei es, so Reichert, durch die personalisierten Inhalte die Verweildauer der NutzerInnen zu maximieren und diese durch Werbeschaltungen zu Geld zu machen.
Das führt eigentlich in der Medienwissenschaften oder Kulturwissenschaften zu der Einschätzung einer Art medialisierten Einsamkeit. Ja, also dass ich diese Flow-Erlebnisse dann kaum noch teilen kann, weil sie zu sehr auf meine Person zugeschnitten sind. Und der andere hat auch diese extrem personalisierte Erfahrung und da gibt es keine Schnittmenge mehr.
Und doch können Memes, auch Brainrot-Memes, genau solche Schnittstellen liefern.
Allerdings sozusagen die Gestaltung von Memes hat auch eigene Gesetzlichkeiten. Also ein Meme muss auch ikonografisch verbindlich sein. Ja. Wenn man das berücksichtigt, dass Memes zum Beispiel auf Referenzbilder verweisen, die in einer Community schon bekannt sind, ja, oder Motive, Katzenmotive oder vieles andere mehr, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch wenn es Online-Inhalte sind, sich doch sowas wie ein kollektives Wahrnehmungsmuster etabliert hat, auf die diese Online-Inhalte aufsitzen dann quasi. Das geht also praktisch über die Online-Bewirtschaftung hinaus. Diese Motive können auch alt sein, ja, dass man sagt, so, sie kommen aus einem bildkulturellen Repertoire, das aus dem analogen Zeitalter kommt. Ja.
Vertikal rotierender Fisch.
Das wirkt auf mich. Und da sieht man jetzt quasi der Bildungsbürger, der mit einem völlig frischen, neuen, anderen Genre in Konfrontation gerät. Erinnert es total an Surrealismus, auch von der Ikonografie. Man kennt vielleicht dieses Bild, wo man eine Pfeife sieht und dann heißt es, dies ist keine Pfeife. Hier kann man auch so sagen, dies ist kein Fisch, nee, ein Fisch dreht sich nicht vertikal.
Der kulturpolitische Korrespondent Ijoma Mangold der deutschen Wochenzeitung Die Zeit sieht sich auf YouTube ein paar German Brain Rot Videos an und erkennt im vertikal rotierenden Fisch eine ähnliche Ikonografie wie bei René Magritte's berühmtem Bild La Trahison des Images, der Verrat der Bilder von 1929. Dass sich ein Kulturkritiker der Bildungsschicht mit solchen, nach Oxford, trivialen und wertlosen Inhalten auseinandersetzt, ist für Sophie Publik eher eine Ausnahme.
Ich denke, gerade so in Bezug vielleicht auf so Generationenfragen oder sowas taucht das auch sehr oft auf, dass man natürlich sagt, ach, und die jungen Leute heutzutage, die haben ja irgendwie gar keine Ahnung und die sind da überhaupt nicht mehr irgendwie kritisch gegenüber ihrem Content. Und das wird dann auch von diesen jüngeren Generationen ein bisschen als Schutzschild verwendet, weil die anderen, die verstehen das eh nicht. Also hat man sozusagen eine gemeinsame Sprache, die vielleicht für andere irgendwie bescheuert wirkt, aber mit der man dann untereinander eigentlich ganz gut kodieren kann.
Für Ramon Reichert hätten Jugendliche durchaus viele Möglichkeiten, den Inhalten mit Ironie und Differenzierung zu begegnen.
Das ist ein sehr kulturpessimistischer Begriff, der davon ausgeht, dass Jugendliche durch Medieninhalte einfach nur zerstreut sind, dass sie gar keinen aktiven Umgang mit Medieninhalten haben, dass sie den Medieninhalt eigentlich nur so konsumieren, dass sie betäubt werden. Also das ist ein Diskurs, den man auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen muss und nicht nur Jugendliche adressieren muss, sondern eben auch Eltern, Lehrer, die Gesellschaft insgesamt mit dem Problem konfrontieren, um zu sagen, ein Medienkonsum, ein Aussetzen von Kindern gegenüber diesem Endless Flow gefährdet zum Beispiel eine altersgerechte Entwicklung von Kindern.
Brain Rot. Kognitive Erosion im Zeitalter von Social Media. Eine Sendung von Kaspar Ahrens. Gesprochen haben Susanne Rousseau und der Autor. Redaktion Birgit Dahlheimer.